Finanzialisierung und Ungleichheit. Eines der Schlüsselprinzipien der MSV besteht, wie wir gesehen haben, darin, dass die Anreize für Management und Aktionäre in Deckung zu bringen seien, was am einfachsten durch eine Vergütung des Managements in Form von Aktien zu bewerkstelligen sei. Die Führungsriegen der Unternehmen stellten sich spätestens dann hinter das MSV-Prinzip, als sie merkten, dass es ihnen eine Gehaltserhöhung bescheren könnte. Abbildung 23. Die dazugehörige Abbildung finden Sie auf abbott.de/wert. Der ursprüngliche Geist der MSV wurde schlicht pervertiert. Angesichts der massiven Pakete an Aktienoptionen, die einen Gutteil der Vergütung vieler CEOs ausmachen, kann von einer Deckung der Interessen von Managern und Aktionären wohl kaum die Rede sein. Manager erfreuen sich, je nach den an ihre Optionen geknüpften Bedingungen, einer nahezu unbegrenzten Upside ohne Downside. Sie sind relativ gut geschützt gegen das Auf und Ab der Aktienkurse, die das Los der Langzeitinvestoren sind. Man denke nur an den goldenen Fallschirm, eine finanzielle Belohnung für den Verlust ihres Jobs, oder an Anti-Übernahmemechanismen wie die Giftpille, die den Wert des Unternehmens, etwa durch den Verkauf eines lukrativen Zweigs, in den Augen dessen mindert, der auf eine feindliche Übernahme spekuliert. Aktionäre waren nicht die einzigen Eigner von Interessen, die nicht so recht mit denen der Manager in Einklang zu bringen waren. Die Schere zwischen der Vergütung der CEOs und den Löhnen und Gehältern ihrer Beschäftigten öffnete sich ebenfalls. Und das trotz einer Periode der Personalkürzungen, die insbesondere nach dem Siegeszug der Konglomerate ab den späten 1980er Jahren das Management entschlacken und die Produktivität derer anheben sollten, die übrig geblieben waren. Die Betonung kurzfristiger Ergebnisse hat noch zu einem anderen selbsterfüllenden Resultat geführt: zur reduzierten Amtszeit des Managements. Wie in Abbildung 25 zu sehen ist, ist die durchschnittliche Amtsdauer von CEOs im Laufe der letzten Jahrzehnte von 10 auf 6 Jahre zurückgegangen. Wenn man bedenkt, wie stark sich die Vergütung von CEOs nach der Performance der Aktie richtet, lässt sich die Notwendigkeit kurzfristiger Kurssteigerungen weniger als Folge externen Drucks wie dem eines außer Rand und Band geratenen Hüters sehen, denn als Folge eines abgekarteten Spiels, das einigen wenigen auf Kosten der vielen dient. Die Bedeutung eines steigenden Gewinns je Aktie, EPS, als Maß für den Erfolg eines Unternehmens steht heute nicht weniger für das MSV-Prinzip als der Aktienkurs an sich. Dabei hatte der EPS nicht immer den Fetischstatus inne, den er heute genießt. Während Samuel Palmisano von 2000 bis 2011 President und von 2002 bis 2011 CEO von IBM erklärte, IBMs Hauptziel bestehe darin, seinen Gewinn je Aktie über die nächsten 5 Jahre zu verdoppeln, hatte 1968, also ein halbes Jahrhundert zuvor, Tom Watson Jr., Präsident von IBM von 1952 bis 1971, folgende 3 Kernprioritäten seines Konzerns zitiert: 1. Respekt vor den Beschäftigten, 2. die Verpflichtung dem Dienst am Kunden gegenüber und 3. eine herausragende Leistung. Es mag sich hier nur um einzelne Statements handeln, aber aus dem Munde zweier IBM-Chefs verschiedener Epochen illustrieren sie doch, wie sehr sich die Prioritäten verändert haben. Palmisanos Aussage zeigt, was heute der überwiegende Teil der CEOs den Investoren erzählen würde. Ein solcher Messwert für die Performance eines Unternehmens lässt sich auf 2 wesentliche Komponenten reduzieren: Ertrag und Aktienzahl. Der Gewinn ist ein Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung einer Firma. Er ist berüchtigt für seine Manipulationsanfähigkeit. Errechnet wird der Ertrag nach bestimmten Vorschriften für die Rechnungslegung, den Generally Accepted Accounting Principles, GAAP, in den USA, in Deutschland nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, GOB. Innerhalb der Principles hat man einen gewissen Spielraum hinsichtlich der Anpassung des Gewinns, beispielsweise durch wiederkehrende außerordentliche Aufwendungen, die zu erklären sind. Dazu gehören etwa Aufwendungen für die Umstrukturierung der Firma, und nicht wiederkehrende außerordentliche Aufwendungen, Schäden durch Wirbelstürme zum Beispiel, die nicht erklärt zu werden brauchen. Das gibt den Managern einige Möglichkeiten zur kreativen Freiheit. Was aber noch wichtiger ist, der Gewinn hängt vom Betriebsergebnis des Unternehmens ab, das seinerseits das Produkt aus dem Umsatzwachstum und den Bruttoergebnismargen ist. Die Menge ausstehender Aktien ist zwar weniger anfällig für Manipulationen durch die Buchhaltung, aber das Unternehmen kann sehr wohl Einfluss darauf nehmen. Zum Beispiel durch Rückkäufe oder indem man CEO und Management mit Aktien und Optionen bezahlt. Hier ist eine delikate Balance zu wahren. Dem Management einen Teil seiner Vergütung in Aktien auszubezahlen, reduziert die Zunahme des Gewinns je Aktie. Ein Aktienrückkauf dagegen kann das EPS anheben, vorausgesetzt, dass die Kosten nicht die Gewinne aufwiegen, die man durch das Herabsetzen der Menge der in Umlauf befindlichen Aktien erzielt. Umsatzwachstum und verbesserte Gewinnspannen, die beiden Komponenten des Ertragswachstums, sind definitiv von der Investitionsmenge beeinflusst, egal ob man Mittel in Anlagen oder Ausstattung steckt oder in Forschung und Entwicklung. Unternehmensmanager sprechen für ihr Leben gern von Investitionen. Es gibt jedoch noch einen schnelleren und kalkulierbareren Weg zur Verbesserung der Margen, zu dem Manager sich weniger gern äußern. Durch Kostensenkung. Alle Unternehmen greifen zu dieser Methode, und das buchstäblich auf Kosten der Investition. Abbildung 26 zeigt ein ebenso erstaunliches wie beunruhigendes Phänomen. In den USA erreichte das Investitionsvolumen seinen tiefsten Stand seit 60 Jahren. Die dazugehörige Abbildung finden Sie auf abot.de/wert. Gleichzeitig ging, wie wir im vorherigen Kapitel gesehen haben, infolge der Entkopplung von durchschnittlicher Produktivität und Einkommen der Anteil der Lohnempfänger an der Wertschöpfung stetig zurück. Für William Lazenick, den Chronisten des Aktienrückkaufs, charakterisiert sich die Paarung dieser beiden Trends als Modellwechsel. Von einem Modell des Einbehaltens und Reinvestierens, wie er es nennt, hin zu einem des Downsizens und Verteilens. Die erste Strategie, die des Einbehaltens und Reinvestierens, bedient sich der Finanzwirtschaft nur zu Firmengründung und Produktionsaufnahme. Macht man dann Gewinn, bezahlt man aufgenommene Mittel aller Wahrscheinlichkeit nach zurück, oder zumindest teilweise, da einbehaltene Gewinne eine billige Möglichkeit zur Finanzierung sowohl des nächsten Produktionszyklus als auch von Investitionen zur Erweiterung des Marktanteils sind. Die zweite Strategie, die des Downsizens und Verteilens, ist von grundlegend anderer Art. Für sie sind Unternehmen lediglich Cash-Cows, deren unrentablere Teile es abzustoßen gilt. Der daraus resultierende Überschuss wird dann unter Management und Aktionären verteilt. Die Beschäftigten, die ebenfalls zum Geschäft beigetragen haben, gehen dabei leer aus. Durchaus möglich, dass diese Strategie das Wachstum des Unternehmens hemmt und man sich zum Downsizing gezwungen sieht, womöglich sogar die Belegschaft verringern wird. Die Zufriedenheit der Aktionäre genügt vollauf zur Rechtfertigung der Strategie. Eine Möglichkeit der Überprüfung, ob es sich bei Downsizen und Verteilen um eine tatsächlich notwendige Unternehmensstrategie handelt, besteht im Vergleich zwischen börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalgesellschaften. Abbildung 27 zeigt anhand einiger grundlegender Kriterien wie Größe, Umsatz, Wachstum und Anlagenrendite, dass private Unternehmen in höherem Maße zu investieren scheinen als Aktiengesellschaften. Natürlich könnte man sagen, börsennotierte Unternehmen seien eben weniger profitabel, weshalb ihnen entsprechend weniger Mittel zu Investitionszwecken zur Verfügung stehen. Nur scheint das nicht zu stimmen. Wie Abbildung 28 zeigt, besteht, wie aus dem vom Bureau of Economic Analysis im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, NIPA, zusammengestellten Daten zu ersehen, kaum ein Unterschied zwischen den Gewinnspannen börsennotierter US-Aktiengesellschaften, den S&P 500, und denen aller US-Firmen. Das Diagramm zeigt klar einen steten Anstieg der Profitabilität über 40 Jahre hinweg. der in den Rekordhochs der letzten Jahre gipfelt. Fürwahr, Profite ohne Prosperität, um noch einmal William Lessenick zu bemühen. Um es anders auszudrücken, das Agent-Prinzipal-Problem muss mitnichten zwangsläufig in rückläufigen Investitionen und kurzfristig ausgerichtetem Handeln resultieren. Wenn also die Gewinnspannen hoch sind, die Investitionstätigkeit aber gering, was machen die Unternehmen dann mit ihrem Profit? Folgt man dem Geld, führt es uns geradewegs zu den Aktionären. Wie wir an Abbildung 29 ersehen können, haben die Konzerne ihren Aktionären größtenteils Profite in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausbezahlt. Hatte der Prozentsatz an Cashflow an die Aktionäre in den 1970er Jahren bei durchschnittlich 10-20% gelegen, hält er sich die letzten 30 Jahre über konstant bei zuweilen erheblich über 30%. Er brach lediglich während des Tech-Booms Anfang der 1990er Jahre ein, als die Unternehmen kräftig investierten. Den bisher vorgelegten Beweisen nach zu urteilen, extrahiert auch die Finanzialisierung des Herstellungssektors wie der Finanzsektor selbst Wert und schafft damit objektiv Renten. Aber das gilt nicht nur für den produktiven Sektor. In jüngeren Jahren sah sich ein breites Spektrum britischer Geschäfte von sozialen Dienstleistern wie Pflegeheimen bis hin zu Wasserversorgern, beide zuvor solide, wenn auch nicht aufregende Investments, dem Finanzengineering ihrer Besitzer, meist Private-Equity-Gesellschaften, ausgesetzt. Folge davon ist die Umwandlung öffentlicher in private Güter. Der Arm der Finanzialisierung ist lang. Er reicht in die Gesellschaft so tief wie in die Wirtschaft. Und allen Behauptungen zum Trotz, sein Eindringen in den produktiven Sektor sei die Lösung für Probleme wie Durchschnittsverdienst, Qualifikationen und Ungleichheit, wirkliche Belege dafür gibt es nicht. John Bogles Ansicht bringt das auf den Punkt. Zitat: Die höchstverdienenden 0,1% aller amerikanischen Familien, 150.000 in Zahlen, um nur ein Beispiel zu nennen, erhalten heute 10% des gesamten von den übrigen 150 Millionen Familien verdienten Einkommens. Mit anderen Worten, das Dreifache des 3-4%igen Anteils, der von 1945 bis 1980 vorherrschend war. Es ist kein Geheimnis, dass 35.000 dieser Familien ihr Vermögen an der Wall Street verdient haben.